Schweden. In keinem Land Europas werden mehr Leute umgebracht, geschlagen und missbraucht als dort. Das alles passiert freilich nicht in der Realität. Es geschieht auf bedrucktem und gebundenem Papier. Kriminalromane aus Schweden boomen spätestens seit Beginn der 90er Jahre. Sie werden millionenfach verkauft. Bücher wie die Millenniumstrilogie des Autors Stieg Larsson gehören mit 15 Millionen Exemplaren zu den meistverkauften Titeln der Buchgeschichte. Nicht zuletzt in Deutschland finden die Schweden-Krimis reißenden Absatz.
Morden im Norden. Das Geheimnis der Schweden-Krimis. Eine Sendung von Hans-Volkmar Findeisen.
Schweden-Krimis sind ungemein spannend und professionell geschrieben, keine Frage. Aber das ist nicht alles. Legionen von Kulturjournalisten versuchen herauszufinden, was die Krimis aus Skandinavien gerade hier in Deutschland so attraktiv macht. Hören wir einen der großen Autoren, den ehemaligen Lehrer Håkan Nesser. Er wohnt wechselweise in London und auf Gotland, ist mit einer deutschstämmigen Frau verheiratet und häufig in Deutschland zu Gast. Er müsste doch auf die Frage nach dem Geheimnis der Schweden-Krimis eine Antwort haben.
Every time I go to Germany, I get this question, that they should explain the schwedische Krimi-Boom.
Diese Frage bekomme ich in Deutschland immer wieder gestellt. Ich denke, vielleicht hat es mit Astrid Lindgren zu tun. Viele Deutsche haben als Kinder ihre Bücher gelesen und fühlen sich deshalb zu Schweden hingezogen. Die Deutschen mögen Schweden, weil es ein benachbartes Land ist, ein bisschen exotisch, aber doch auch gar nicht so anders als Deutschland. Bei uns gibt es nette Seen, viel Platz und schöne Häuser. Schweden hat einen Platz im Herzen der Deutschen, warum auch immer. Vielleicht mögen sie deshalb auch Kriminalliteratur aus Schweden. Insgesamt ist das Ganze aber durchaus auch für mich ein wenig rätselhaft.
In the German heart for Sweden. Perhaps that's why you like Swedish crime fiction as well. But I mean, on the whole, it's a bit of a mystery to me too.
Ein Mysterium. Versuchen wir es mit einer Dame. Frauen haben, wie überall im öffentlichen Leben in Schweden, auch in Sachen Krimi einiges mitzureden. Und Namen wie Lisa Marklund, Camilla Läckberg oder Åsa Larsson sind auch in Deutschland bekannt. Åsa Larsson zum Beispiel kommt aus Kiruna, einer Bergwerksstadt 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Dort oben in der Tundra Lapplands kann es sogar noch an Mittsommer, wenn die Sonne Tag und Nacht scheint, ordentlich schneien. Die Sonne wärmt die Erde nicht. Und so müssen Salat, Kartoffeln, Äpfel über viele hundert Kilometer mit dem LKW herangekarrt werden. Die Winter in Lappland sind grau und dunkel. Und wenn die Einheimischen nach Süden fahren, nehmen sie den Fotoapparat mit und fotografieren begeistert, wie die Sonne über den Horizont steigt. Vielleicht also hat Åsa Larsson eine Antwort. Immerhin hat sie in der Bundesrepublik ihre treuesten Leser. 400.000 Bücher hat sie allein in Deutschland verkauft.
I have no idea.
Keine Ahnung. Kürzlich habe ich eine japanische Åsa Larsson-Übersetzung in die Hände bekommen und mich gefragt, warum in aller Welt interessiert sich ein Leser in Japan gerade für den abgelegensten Landstrich Schwedens? Für Kiruna, meine bescheidene Heimat, diese mickrige Bergarbeitersiedlung im Dunkeln. Gerne würde ich dir eine Antwort geben, aber da musst du die Leser einfach selbst fragen.
Natürlich, die Leser. Aber war da nicht noch etwas mit Astrid Lindgren? Die kennt man zwar als Kinderbuchautorin, aber Krimis hat sie nicht geschrieben. Håkan Nessers Hinweis erschließt sich nur den Eingeweihten. Will sagen, der schwedische Krimi-Erfolg ist eine Frucht des sogenannten Bullerbü-Syndroms. Diesen auf einschlägigen Internetforen wie schwedenkrimi.de gerne und häufig zitierten Begriff hat Bertolt Franke, der ehemalige Leiter des Stockholmer Goethe-Instituts, erfunden. Gerade Astrid Lindgrens Heimat Småland ist bei den Deutschen höchst beliebt. Sie finden die Landschaft mit ihren rotbraunen Holzhäuschen, den Wäldern, Wiesen und Seen so typisch schwedisch wie sonst etwas und himmlisch schön. So schön wie die im ZDF verfilmten schwedischen Liebes- und Landschaftsschmonzetten der Autorin Inga Lindström, hinter der die in Ravensburg geborene Journalistin Christiane Sattloh steckt. Aber das ist nur die eine Seite des Bullerbü-Syndroms. Der gern zitierte Herr Franke geht noch einen Schritt weiter. Er glaubt, dass das Spiel mit Mord und Totschlag uns gerade deshalb so beeindruckt, weil es nicht in den Schmuddelecken dieser Welt, etwa der New Yorker Bronx oder im 101. Polizeidistrikt Chicagos spielt, sondern weil es in diese paradiesische Idylle des Nordens einbricht. Hell und dunkel prallen zusammen, wie in den romantischen Gemälden Caspar David Friedrichs. Kurzum, der Kontrast macht's.
Ein ehrgeiziger junger Journalist bietet Michael Blomqvist für sein Magazin Millennium eine Story an, die skandalöser nicht sein könnte. Amts- und Würdenträger der schwedischen Gesellschaft vergehen sich an jungen russischen Frauen, die gewaltsam ins Land geschafft und zur Prostitution gezwungen werden. Als sich Lisbeth Salander in die Recherchen einschaltet, stößt sie auf ein besonders pikantes Detail. Nils Bjurman, ihr ehemaliger Betreuer, scheint in den Mädchenhandel involviert zu sein. Wenig später werden der Journalist und Nils Bjurman tot aufgefunden. Die Tatwaffe trägt Lisbeths Fingerabdrücke. Sie wird an den Pranger gestellt und flüchtet. Nur Michael Blomqvist glaubt an ihre Unschuld und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Seine Nachforschungen führen in Lisbeths Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die ihn bald das Fürchten lehrt.
Der Garten Eden und seine Abgründe. Dieses Thema beschäftigt nicht nur Kulturschaffende. Selbst Politologen zerbrechen sich über den seltsamen Kontrast den Kopf. Thomas Etzemüller lehrt und forscht an der Universität Oldenburg. Er kennt das Doppelbild vom Norden und findet es ziemlich alt und abgedroschen. Mit einem Unterschied zu früher. Damals waren es nicht Mord und Totschlag, die die Idylle bedrohten, sondern die angeblich völlig zügellose Sexualität blonder Evas. Das war die Zeit von Ingmar Bergmans Film »Das Schweigen« und einer Flut sogenannter Schwedenpornos, ein Genre, dessen Wurzeln weit in die Geschichte zurückreichen. Aber erst einmal zur Politik.
1930 ist ein Amerikaner nach Schweden gefahren, nämlich Marcus Charles, und hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Sweden, the Middle Way. Und da hat er den Amerikanern geschildert, wie ein Land einen Mittelweg geht zwischen einem exzessiven Kapitalismus, wie man ihn in den USA betrachten konnte, und dem Sozialismus sowjetischer Prägung. Der hat dann 1938 mit einem zweiten Buch nachgelegt. Und das sind zwei ganz berühmte Bücher geworden, die den Ruf Schwedens als vorbildlicher Sozialstaat geprägt haben. Es galt übrigens auch zeitweise als Hort des sittlichen Verfalls. Also als Schweden beispielsweise in den 50er Jahren den Sexualkundeunterricht einführte oder in den 70er Jahren die sogenannten Schwedenfilme produziert wurden, also diese Softpornos.
Schweden sei seit etwa 80 Jahren ein Land, meint der Politikwissenschaftler, auf das andere Länder ihre Hoffnungen und Befürchtungen projizierten. Es lohnt sich also, noch ein wenig bei der Politik zu bleiben. Herr Etzemüller hat eine erste Schicht freigelegt. Wenn er von Schwedens drittem Weg spricht, spricht er von der Ideologie und Utopie des Volkheim, des Volksheims. Sie ist eine Erfindung der schwedischen Sozialdemokraten, die seit den 30er Jahren bis vor wenigen Jahren das Land fast ununterbrochen regiert und geprägt haben. Sie versuchten, die Sehnsucht der in die Städte getriebenen Menschen nach ihren ländlichen Wurzeln mit einem freundlichen, vom Staat kontrollierten kapitalistischen Fortschritt zu vereinen. Die heile Welt des Landes als gesunder Kontrast und Reparaturbetrieb für die Übel der Stadt. Das war das Volksheim. Aber was hat das mit den Schwedenkrimis zu tun? Sehr viel, sagt Herr Etzemüller. Denn nirgendwo lebt die Volksheim-Utopie stärker fort als im Krimi. Zumal jetzt, in den Zeiten ungezügelter Globalisierung, geht in Schweden die Angst um. Viele befürchten, dass der von Vater Staat und Mutter Natur gesponnene Kokon den Schlechtigkeiten der Welt nicht mehr länger standhalten kann. Durch die Villa Kunterbunt des Volksheims weht ein neuer, kalter Wind. Die Angst verwandelt sich in Regression. Alles soll wieder so wohlgeordnet und freundlich sein wie früher. Vor diesem Bühnenhintergrund spielt das Verbrechen. Der Verweis auf die alte Utopie ist des Krimis Sinn. Das ist auch der Grund, weshalb Schwedenkenner Etze Müller Schwedenkrimis nicht leiden kann. Mit den alten Geschichten und Ideologien hat er schon beruflich genug zu tun. Da möchte er nicht auch noch seine knappe Freizeit mit ihnen verbringen und Krimis lesen. Schon gar nicht die aus der Feder des Altlinken Henning Mankell. Verlegt bei dem Stockholmer Szeneverlag Wortfront. Er gilt als einer der Vorväter des heutigen Bücherbooms aus Schweden.
Ich finde die meisten so grottenschlecht, deshalb lese ich die nicht. Also richtig schlecht geschrieben. Zum einen sind die geschrieben so ein bisschen im Stil der schwedischen staatlichen Enqueten, also so einem ganz nüchternen, farblosen Stil. Und gerade Henning Mankell zum Beispiel finde ich da äußerst schlecht. Deshalb verstehe ich auch nicht genau, warum die in Deutschland so populär sind, weil es da im Wesentlichen um eine innerschwedische Befindlichkeit geht, nämlich den Verlust des Volkhem, den Verlust der Gemeinschaft, den Verlust der sozialen Harmonie, der angeblich durch eine neoliberale, globalisierte Welt zerstört wird. Das wird ja gerade bei Henning Mankell immer wieder thematisiert.
Viele der Krimi-Autoren kommen aus dem Recherchejournalismus. Wallraff ist in Schweden noch immer ein Star und seine kriminalistische Methode Wallraffa zu einem Tätigkeitswort geworden. Doch für den schrumpfenden Zeitungsmarkt zu schreiben, macht keinen Sinn mehr. Der Krimi, das ist es, womit man die Massen heute erreicht. Das Autorenpaar Mai Sjöwall und Per Wahlöö ist sozusagen zum Urbild des Umstiegs vom Journalismus zum Massenmedium Krimi geworden. Das sieht auch der schwedische Lektor Hans Raab von der Universität Tübingen so. Er muss es wissen. Denn er gehört zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die vermutlich alle schwedischen Krimis, die je erschienen sind, auch gelesen haben.
Und die zwei waren dann das ideale Paar irgendwie, also die waren ja beide Journalisten und gute Journalisten. Und das sieht man auch in den Büchern. Und die haben dann die Arbeit aufgeteilt. Aber die hatten eine Idee dahinter, eine richtige, tolle Idee. Und das war, das schwedische Volk zu indoktrinieren von links. Und das ist ja komisch vielleicht für Deutsche heute sich vorzustellen, weil ja damals man immer sagte, Schweden wäre ein linker Staat gewesen. Aber so sahen das Sjöwall-Wahlöö überhaupt nicht. Die fanden, dass Schweden eine Art von Vasallenstaat von USA ist. Und der Roman oder die 10 Bücher heißen ja Romanen om ett brott, der Roman eines Verbrechens. Und das Verbrechen ist Schweden, kapitalistisches Verbrechen. Irgendwie hat es sich mit Sjöwall-Wahlöö sich so befestigt. Also sehr gutes Handwerk und von links kommend. Also nicht alle, aber die meisten.
Die Tote im Götterkanal. Das Wetter war leicht und schön, mit leichtem warmen Wind und spielerisch dahintreibenden Sommerwolken am Himmel. Die Baggerschaufel bewegte sich aufwärts. Als sie sich über die Wasseroberfläche hob, sprang ein Mann auf der Kaimauer auf und machte ein paar hastige Schritte auf das Schiff zu.
Auf dem Deck des Baggerschiffes liegt eine Frauenleiche, die wenig später auf dem Seziertisch landet. Das Ergebnis der Obduktion: Tod durch Erwürgen im Zusammenhang mit schwerem sexuellem Missbrauch, schwere innere Blutungen. Solch brutale Verbrechen säumen in Sjöwall-Wahlöös Krimis den Alltag von Kommissar Beck, der sich im Laufe der 10-teiligen Reihe in einem immer korrupteren Polizeiapparat wiederfindet. Die Gequälten und Gemeuchelten freilich sind bei Sjöwall-Wahlöö, so die in Schweden gängige Interpretation, nicht nur Individuen, sondern die ganze Gesellschaft. Der gute, alte Sozialstaat. Je mehr Turbokapitalismus, desto mehr boomt der Krimimarkt. Er gibt dem Unbehagen an der Kultur auf unterhaltende Weise eine Stimme. Nicht wahr, das klingt einfach und fast wie ein Klischee, aber viele Autoren können dieses Klischee mit Leben erfüllen. Sie sind selbst ein Klischee, eine Pop-Ikone. Man sehe sich nur Stieg Larsson an, den Platzhirsch unter den schwedischen Krimischreibern. Tagsüber arbeitete Larsson wie besessen an der von ihm gegründeten antifaschistischen Zeitschrift Expo. In der Nacht schrieb er drei geniale Wälzer. 2004 starb er eines unerwarteten Todes. Das Millionenerbe fiel an den Vater und den Bruder, mit denen er nichts zu tun haben wollte. Ein Aufschrei der Öffentlichkeit folgte. Die Angehörigen sehen sich selbst als die meistgehassten Personen Schwedens, als Inbegriff der Selbstbereicherung und Raffgier. Denn da gibt es auch noch die langjährige Lebenspartnerin Larssons, eine Stadtplanerin. Sie ging leer aus, hat aber ein mysteriöses viertes Manuskript unter Verschluss, das sie nicht hergibt. Der Streit um das geistige und materielle Erbe beschäftigt die Schweden. Ständig kommen neue Geheimnisse der Seifenoper an die Öffentlichkeit, etwa ein Testament, wonach Larsson einer linken Splittergruppe sein Habe vermacht hat. Er hatte es vor Jahrzehnten aufgesetzt, nachdem er eine Weile in Afrika in einem paramilitärischen Trainingslager weilte. Bei keinem Autor kreist der Medienmarkt heftiger als bei ihm.
Stieg Larsson ist wohl ein Sonderfall. Also er hatte ja die drei Romane schon geschrieben und dann starb er auf einmal. Und dass jemand stirbt, ist natürlich ganz gut bei so einer Sache. Dass die Romane nicht veröffentlicht sind, ist nicht noch besser. Sind also tolle Voraussetzungen. Und drittens hat er wirklich etwas Neues geschafft.
Armansky konnte sich nur schwer mit dem Gedanken versöhnen, dass seine Star-Ermittlerin Lisbeth Salander ein bleiches, anorektisch mageres Mädchen war, das stoppelkurzes Haar und Piercings in Nase und Augenbrauen hatte. Auf ihren Hals war eine 2 Zentimeter große Wespe tätowiert. In den ersten Monaten hatte sie Vollzeit gearbeitet. Naja, beinahe Vollzeit. Jedenfalls war sie hier und da an ihrem Arbeitsplatz aufgetaucht. Das Problem war, dass sie sich keinen Deut um normale Bürozeiten oder Arbeitsabläufe scherte.
Also der hat ja hier eine Figur, diese Lisbeth Salander, geschaffen, die es früher nicht gegeben hat, so in den schwedischen Krimis. Allerdings ist sie eine Art von Pippi Langstrumpf. Also Pippi Langstrumpf. Sie hat ja viel Geld, sie ist super intelligent, sie kann machen, was sie will. Sie ist eigentlich eine Comicfigur, finde ich.
Unser Gesprächspartner bringt Larssons Spiel mit dem Leser und den Traditionen auf den Punkt. Die irgendwie asoziale, anorektische und schwer traumatisierte Computerhackerin Lisbeth Salander und der linke Journalist Michael Blomqvist sind in Stieg Larssons Büchern sozusagen die Chefermittler. Auf dem Türschild firmiert Lisbeth unter Vekulla, ein Hinweis auf die Villa Villekulla, zu Deutsch Villa Kunterbund, und ihr Kompagnon wird selbst von Kollegen gerne Kalle Blomqvist genannt. Astrid Lindgren lässt grüßen. Aber die kriminalistische Regression wäre unvollkommen, käme nicht noch ein weiteres Motiv hinzu. Noch bei Sjöwall Valö spielt die Musik im Dickicht von Schwedens Hauptstadt. Doch in den letzten Jahren ist es fast zu einem Markenzeichen der Schwedenkrimis geworden, dass die Tatorte aufs platte Land umgezogen sind. Kaum eine Region bleibt verschont. Die Kulturwissenschaftler predigen es schon längst. In der globalisierten Moderne denken die Menschen nur ungern global. Vielmehr gibt es eine neue Sehnsucht nach dem Heimatlichen und Nachbarschaftlichen. Und hier, bei den Krimis, ist es ein wenig wie bei Nils Holgersson, den Selma Lagerlöf eigentlich für den Geografieunterricht an den Schulen geschrieben hat. Der Leser kommt gut herum in Schweden. Und wer noch mehr haben will, kann sich an die örtliche Touristinfo wenden. Was in Stockholm geht, geht auch im Rest des großen Landes. Die Krimi-Kleinstädte und Regionen organisieren begeistert Programme und Touren, damit die Touristen die Originalschauplätze abgehen können.
Provinzialismus ist das. Also Sjöwall Valö, das spielte ja in Stockholm. Aber irgendwie kam hier vor 20 Jahren, 15 Jahren, kam so ein Raus aus den Großstädten. Auch im Film. Also wir haben viele Filme, die jetzt spielen in den kleinen Provinzen. Auch in Deutschland recht berühmt. Ja, diese kleinen Städte kommen immer mehr. Provinzialismus ist angesagt in Schweden zurzeit. Man will wohl, überall will man seinen Krimiauto haben. Man hat jemanden in Kiruna, man hat jemanden in Ystad, in Fjällbacka, Gotland, Öland, überall.
Also, wie steht es nun um die Popularität des Schwedenkrimis? Nächste Station, die Autorin Åsa Larsson. Frau Larsson hilft uns, noch ein paar weitere historische Tiefenschichten zu ergründen. Die Schriftstellerin ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder und gelernte Anwältin für Steuerrecht. Auch sie ist eine der Großen im Geschäft, eine zugewandte, bescheidene und zugleich sehr bestimmte Person. Sie gilt als disziplinierte und hochprofessionelle Schreiberin mit durch und durch spannend arrangierten Plots. Ihre Charaktere sind psychologisch subtil und vielschichtig. Kiruna, der Stadt, in der sie aufwuchs, hat sie längst den Rücken gekehrt. Seit Jahren wohnt und arbeitet sie in dem malerischen Kleinstädtchen Mariefred am Mälarensee. Das liegt eine Autostunde von Stockholm entfernt. Tucholsky, der linke Emigrant aus Deutschland, liegt dort begraben, im Schatten von Schloss Gripsholm. Mariefred ist eine wunderbare Kulisse. Früher hat man Teile von Astrid Lindgren-Filmen hier abgedreht. Vergangenen Sommer fiel das Team für die Inga Lindström-Serie hier ein. Zurück zu Ossa Larssons Heimatstadt Kiruna und noch einmal zur Ideologie des Volksheims. Eine ihrer wichtigsten Wurzeln liegt im Geist der schwedischen Volksbewegungen des 19. Jahrhunderts. Die um 1900 gegründete Stadt Kiruna ist ihr Muster und Mekka geworden. Im fast ewigen Eis verschmolz sie die Entwurzelten aller Himmelsrichtungen zu einem neuen sozialen Körper. In der Retorte Kiruna wurde das moderne industrielle Schweden gezeugt. Die Arbeiter in der Erzgrube, erzählt Ossa Larsson, hängten sich Bilder von Jesus Christus und Josef Stalin in ihre erbärmlichen Hütten. Kiruna, eine Villa Kunterbund, ein Amalgam der Geister. Der Volks- und Geisterglaube der Sami, das Gotteswort von Herrnhuter Missionaren, das kommunistische Manifest, der Glaube an die Wissenschaft, alles fließt hier zusammen, weil viel, viel hilft. Dort oben trug die utopische Würzmischung den Namen des samischen Predigers Lars Levi Lestadius. Im deutschsprachigen Raum hieß sie religiöser Sozialismus. Die Larssons tragen seit Generationen das Kiruna-Gen in sich. Ossas Feder führt ein alttestamentlicher Rachegott. Das Blut fließt reichlich. Auf den Altar nagelt sie scheinheilige Sektenprediger, die auf Geld und Sex mit Abhängigen scharf sind, oder der Zorn des Herrn trifft die Bergwerksspekulanten aus Kiruna, die sich mit korrupten Warlords, Kindersoldaten und Blutdiamanten die Hände schmutzig machen. Eines Tages etwa findet ein Naturbursche mit dem Namen Leif Pütters beim Austreten die Leiche der leitenden Angestellten einer Bergwerksgesellschaft. Leifs Weg in die Natur bringt die dunkle Seite einer Firma ans Licht, die bis dahin ein glänzendes Erscheinungsbild besaß.
Als er die Tür öffnete, packte sie der Wind. Tagsüber hatte die Sonne geschienen und es war windstill gewesen, aber im Gebirge ändert sich das Wetter die ganze Zeit. Jetzt riss und zerrte der Sturm an der Tür wie ein tollwütiger Hund. Zuerst gab es kaum Wind, er lag sozusagen auf der Lauer und knurrte und sammelte Kraft. Dann legte er wie ein Teufel los. Man konnte sich wirklich fragen, ob die Türangeln durchhalten würden. Die Windstöße brachten Schnee mit sich. Keinen weichen, feinen Pulverschnee, sondern scharf geschliffene Diamanten.
Gegen so viel Sünde und Zerfall helfen nur die härtesten Strafen. Und ein guter Schuss Heimat, rau, herzlich, heil. Das arktische Paradies soll unbefleckt bleiben. Rau, herzlich, heil. Das arktische Paradies soll unbefleckt bleiben.
People in Kiruna are still formed by how people were 100 years ago when the city was founded.
Die Mentalität der Leute in Kiruna ist immer noch so wie vor 100 Jahren, als die Stadt gegründet wurde. Das war damals eine strenge Zeit. Im Winter, wenn die Sonne nie über den Horizont kam, war es hundekalt. Die Menschen arbeiteten wirklich hart in den Minen. Es gab kaum etwas zu essen und man kam nicht über die Runden, wenn nicht jeder jedem half. Diesen Gemeinschaftsgeist und diese Gastfreundschaft gibt's da oben immer noch, meine ich. Wir sind offener. Politisch sind wir eher ein bisschen links. Die übrigen Schweden halten uns für ein wenig ungehobelt, weil wir härtere Sprüche drauf haben. Wir fluchen mehr, wir schimpfen mehr und wir trinken mehr Schnaps. So sind wir.
We swear more, we curse more and we drink more. So, yeah, that's kind of who we are.
Was ist die Basis der Nordlandsehnsucht? Damit kommen wir zum Schluss und sozusagen zum Kern des Bullabü-Syndroms. Der hat damit zu tun, dass nicht alle Christenmenschen glauben, dass das Paradies im Morgenlande oder zumindest in den Gärten des Vatikan liege. Denn die Vasa, Schwedens Könige, sind irgendwann auf die Idee verfallen, dass Schweden der Upphöjda landet, das erhöhte Land sei. Gustav Adolf von Schweden, der wackere Reformer, bezeichnete sich im 17. Jahrhundert sogar als Löwe von Juda. Dazu hat er die Bibel ein wenig uminterpretieren lassen. Seine Hofgelehrten fanden heraus, dass das Paradies in Lappland lag, dass der liebe Gott und Adam auf Schwedisch parlierten, Eva immerhin Dänisch beherrschte und die Schlange sich des Französischen bediente. Das klingt ein wenig absurd. Aber die Preußen sind später im Kampf gegen Rom willig auf den nordischen Zug mit aufgesprungen. Gustav Adolf, der Retter des Protestantismus, wurde Kult. Der deutsche Kaiser ließ demonstrativ die Boote für seine legendären Nordlandfahrten rüsten und selbst die europäische Wissenschaft blickte damals nach Norden und beglückte erstmals die Menschheit mit all den Klimatheorien, an die wir heute noch glauben. Wir Deutschen und die Schweden, wir sprechen dieselbe Sprache und lesen gern die gleichen Krimis.